Deutschlandfunk. Der Tag.
Tja, da gibt's dann wohl kein Fleißsternchen, was?
Das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium müssen nachsitzen in den Sommerferien, weil wir die Klassenziele des letzten Jahres verfehlt haben. So könnte man das wahrscheinlich als Eltern zusammenfassen.
Da reißen beide nämlich die Klimaziele, der Bereich Gebäude und Verkehr. Und deshalb müssen die beiden Bereiche auch Sofortprogramme vorlegen. Haben sie gemacht. Heute sind die Pläne vorgestellt worden. Ein 11-Punkte-Plan, den die Bauministerin Clara Geiwitz zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entworfen hat. Sanieren und Wärmepumpen. Das sind jetzt mal so ganz grob zusammengefasst die Schwerpunkte, damit die nationalen Klimaziele eben für diesen Bereich Gebäude erreicht werden können. Alle 11 Punkte bequatschen wir heute im Podcast nicht, aber die wesentlichen, die gucken wir uns natürlich nochmal an. Und wir schauen, was in Sri Lanka los ist. Da ist die Lage ja schon seit Wochen mehr als angespannt. Und jetzt ist auch noch der Präsident geflüchtet. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Gebäude und Verkehr, das sind die beiden Bereiche, die ordentlich nachholen müssen oder nachsitzen eben, um mal im Bild von Bauministerin Geiwitz zu bleiben. Es geht um die nationalen Klimaziele, die Deutschland sich selbst gesetzt hat. Zur Erinnerung, bis 2030 soll der CO2-Ausstoß gemindert werden um 65% im Vergleich zum Jahr 1990. Und die Sektoren Gebäude und Verkehr, die hinken da eben dann doch ordentlich hinterher. Seit April ist klar, dass die Bundesregierung die Ziele gerissen hat im vergangenen Jahr, also musste nachgeschraubt werden. Und wir gucken genauer auf den Bereich Gebäude, denn Wohnen oder ins Büro oder in andere Gebäude gehen eben, das muss ja irgendwie jeder und jede von uns. Ne? Jetzt gibt es eben ein Sofortprogramm, das ist heute vorgestellt worden. Jule Reimer aus unserer Redaktion Umwelt und Verbraucher kann uns mehr dazu erzählen und das Ganze auch noch ein bisschen aufdröseln. Jule, wir müssen anders heizen, wir müssen anders nachhaltiger bauen. Das hat die Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute gesagt. Was heißt das denn konkret?
Der Wärmesektor ist sozusagen in Not. Der steht für 40% der energiebedingten CO2-Emissionen. Das heißt, da ist die Gebäudeerwärmung, Beheizen, Warmwasser im Mittelpunkt. Und dieser Bedarf muss ganz dringend abgesenkt werden. Das Ziel ist ja, bis 2030 müssen 50% der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Und das Ganze soll jetzt eben beschleunigt werden, indem es neuere oder strengere Effizienzstandards für Neubauten gibt. Ab 2024 sollen nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, deren Heizkapazität mit einem Mindestanteil von 65% erneuerbarer Energien erfüllt wird. Ursprünglich stand ja im Koalitionsvertrag, das gilt ab 2025. Und das läuft letztlich auf ein Ende der Gasheizung hinaus. Und im Bereich Sanierung, also in der Wärmedämmung bei Bestandsgebäuden, muss auch ganz viel angepackt werden.
Dann lass uns das noch mal ein bisschen sortieren. Also lass uns mal anfangen vielleicht mit diesem Thema Sanierung, also Dämmen und Heizung. Tausch, hast du gerade zumindest schon mal grob angerissen. Die Sanierung müsse so gestaltet werden, dass Menschen nicht aus ihren Wohnungen raus müssen. Das hat die Ministerin heute auch noch mal betont. Aber was bedeutet das denn? Also heißt das nicht im Endeffekt auch, wenn ich jetzt mal so ganz einfach denke, wenn man diese Maßnahmen umsetzen will an den Gebäuden, in den Gebäuden, wird es nicht im Zweifel am Ende dann doch irgendwann teurer?
Also es wird teuer. Die Frage ist, ob es teurer wird. Wir haben ja deutlich gestiegene Gaspreise. Also viele von uns haben eine Verdoppelung in der Rechnung drin für kommendes Jahr, wenn nicht noch mehr. Die Ölpreise sind auch hoch. Und die Bundesbauministerin, die verspricht mit den neuen Systemen mehr Komfort, mehr Versorgungssicherheit. Das muss man auch sehen. Wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit die Gaspreise noch höher schießen. Und es wäre jetzt auch Unsinn, jede mittelalte Gasheizung rauszuwerfen. Die Ministerin hat heute nochmal betont, es geht um Fordern und Fördern. Also fordern wäre, man kann ja gesetzliche Vorgaben auch für niedrigschwelligere Auflagen verschärfen. Also zum Beispiel die Hausbesitzer darauf verpflichten, dass sie einen hydraulischen Abgleich machen, der die Heizung besser einstellt oder nicht isolierte Rohre wirklich isolieren oder dass vielleicht Brenner erneuert werden. Und fördern hieß auch, also die Sorge ist durchaus auch im Ministerium angekommen. Es gibt viele ältere Einfamilienhäuser. Da haben die Eigentümer gar nicht das Geld, eine große Sanierung zu bezahlen. Das ist klar, die brauchen Unterstützung. Und es gibt auch Mehrfamilienhäuser, wo tatsächlich noch niedrige Mieten gelten. Das heißt, wenn da jetzt aufwendig saniert wird, dann wird es auch eine Herausforderung, wie tatsächlich dann auch die Mieten weiter niedrig bleiben. Ein Stichwort ist hier seriell. Das fiel immer wieder. Und zwar die Idee ist, dass man versucht, serielle Prozesse, standardisierte Prozesse fürs Sanieren oder auch beim Bau von Neubauten aufzusetzen. Auch, ich vermute, dann über Gesetze, damit einfach alles billiger wird.
Ich weiß, dass ja nach wie vor bei rund einem Drittel der neuen Gebäude und bei drei Viertel der bestehenden Gebäude fossil betriebene Heizsysteme, also besonders diese Erdgasheizungen oder die Kessel dann eingebaut werden. Wir wollen ja aber eben eigentlich was ganz anderes, wenn wir diese Klimaziele erreichen wollen. Warum passiert denn das in dem Sektor eigentlich immer noch?
Das lag an der bisherigen Förderpolitik. Ich vermute mal, dass die meisten Menschen, die sich jetzt für eine Heizung entscheiden, genau nachdenken, ob sie noch eine Gasheizung nehmen. Aber so ein Heizungstausch hat ja eine lange Vorplanung. Und es war eben so, dass bis vor kurzem oder auch jetzt teilweise mit den Förderbedingungen der Austausch von Öl gegen Gasheizungen gefördert wird, wenn auch nicht so gering. Dann gab es eine deutlich höhere Förderung, wenn man eine Gasheizung mit einem gewissen Anteil erneuerbarer Energien, das waren aber nur um die 25%, ausgewählt hat. Aber man muss auch sehen, im Vergleich war dann die neue Heizung mit erneuerbaren Energien, auch wenn man auch einen Gasanteil hatte, mindestens doppelt so teuer. Und man muss ja dann auch, selbst wenn man mit 40% gefördert wird, erstmal 20, 30, 40.000 Euro möglicherweise vorstrecken. Das kann auch nicht jeder, bis dann endlich die Förderung wieder auch auf dem Konto ist. Die Idee ist, dass mit der Wärmepumpe, dass die Wärmepumpe die neue Schlüsseltechnologie ist. Also bis 2030 sollen 6 Millionen Wärmepumpen eingebaut werden, die vorwiegend mit Ökostrom betrieben werden. Die Wärmepumpe arbeitet ja mit ganz niedrigen Vorlauftemperaturen. Und ideal ist eigentlich, wenn das Haus eine Flächenheizung hat, also eine Fußbodenheizung und außerdem sehr gut gedämmt ist. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass die Wärmepumpe, das ist ja ein Lufttauscher, kalte Tage nicht schafft. Und wenn man dann praktisch Strom zukaufen muss, um das Warmwasser warm zu kriegen für die Heizung, das kann unter Umständen sehr teuer werden. Deshalb eben auch die Idee, kombiniert mit Ökostrom, am besten mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Man muss aber auch sagen, die Technik entwickelt sich und die Wärmepumpen sind heute schon technisch viel leistungsfähiger. Also dass sie auch für Gebäude, die jetzt nicht super optimal gedämmt sind, so langsam aber auch denkbar sind.
Ein Punkt, Jule, der heute auch noch angesprochen wurde, der offenbar wichtig ist, der für mich erstmal ein bisschen sperrig klingt, das ist die flächendeckende kommunale Wärmeplanung oder Wärmenetzplanung, glaube ich, ne? Erklär uns bitte mal, was man sich darunter vorstellen kann, beziehungsweise wo oder wie das hilft.
Da kommt die Idee ins Spiel, dass unvermeidbare Abwärme genutzt werden muss, um eben auch insgesamt den Wärmebedarf zu decken. Also Industrierechenzentren, die produzieren alle Abwärme, die zum Teil in die Luft geht, also verpufft. Und die Idee ist, Kommunen sollen Nah- und Fernwärmenetze planen, wo diese Abwärme dann genutzt wird. Es läuft dann auch auf einen Anschlusszwang in diesen Stadtvierteln, wo die Option besteht, Fernwärme, Nahwärme abzunehmen, hinaus. Die andere spannende Frage ist, was sich auch viele Erdgasheizungsbesitzer stellen, ob das bisherige Erdgasnetz genutzt werden kann. Und da ist aber bisher technisch nicht so großer Optimismus. Es gibt da ab und zu die Idee, man könnte ja Wasserstoff zuführen zusätzlich, aber der gilt für den Gebäudestand als viel zu kostbar. Der wird eigentlich reserviert für die Stahlherstellung zum Beispiel.
Wenn wir mal auf den Tacho gucken, wir wissen ja, das Jahr, das wir jetzt haben, ist 2022. So viel Zeit bleibt nicht mehr. Wenn du das jetzt schon alles so erzählst, denke ich die ganze Zeit, klingt das jetzt nur für mich ambitioniert? Ist es ein bisschen viel oder muss man am Ende dann vielleicht auch einfach sagen, so, ja, könnte knapp werden an der einen oder anderen Stelle?
Ja, das eine sind die Lieferketten. Da ist einmal die Hoffnung, dass sie sich wieder ein bisschen normalisieren und durch verstärkte Digitalisierung auch die Lieferketten, sagen wir mal, durchschaubarer werden, besser funktionieren. Dann soll es eine Qualifikationsoffensive geben im Bereich Handwerk. Und das Dritte ist, dass die Regierung auch sonst auf Digitalisierung setzt, zum Beispiel bei Genehmigungsprozessen. Und eben wichtiger Aspekt ist die Idee dieses seriellen Bauens.
Bedeutet aber auch, man hat schon ein bisschen einkalkuliert von Ministeriumsseite aus, dass es eben vielleicht auch ein bisschen eng werden könnte. Oder interpretiere ich das jetzt falsch?
Die Bauministerin Geiwitz hat sich heute da ganz optimistisch gezeigt.
Okay, gut. Dann machen wir an der Stelle ein Häkchen dahinter. Wohnflächenkonsum, auch über diesen Punkt würde ich gerne noch mit dir sprechen, weil auch das war ein Punkt heute bei dieser Pressekonferenz. Den müssen wir überdenken. Auch das hat die Ministerin gesagt. Was ist denn damit gemeint?
Im Grunde genommen eine Art Transformation, so wie wir sie im Bereich Energie durchmachen, so wie wir sie möglicherweise im Bereich Ernährung durchmachen werden. Die Klimaerwärmung wird ja durch viele Faktoren verschärft. Also Fleischkonsum, hoher Fleischkonsum bedeutet Rodung von Wäldern bzw. Rinderherden produzieren auch einen erhöhten Methanausstoß. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche, also pro Kopf, wie viele Menschen auf wie viel Quadratmetern wohnen, die ist enorm angestiegen in den letzten Jahren. Und die hat Effizienzgewinne, die wir hatten bei besserem Bauen, beim Dämmen, letztlich aufgefressen. Und das ist die Mahnung, dass man überlegen muss, wie wir Wohnen gestalten, wie viele Menschen, also es gibt genug Menschen, die wohnen auf wenig Platz mit vielen Personen, aber wie viele Menschen doch auf viel Platz wohnen und gleichzeitig allein dadurch, wenn das Haus super gedämmt ist, trotzdem eine ganze Menge Energie verbrauchen.
Juli, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über diesen Gebäudesektor, weil wir eben auch gesagt haben, das ist eigentlich so das Größte, das Interessanteste vielleicht auch. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch das Verkehrsministerium hinkt ja hinterher, was jetzt die Erfüllung der CO2-Einsparziele angeht. Und auch der Bundesverkehrsminister Wissing hat da heute noch einige Punkte genannt, die er umsetzen möchte. Was ist das denn? Ist es auch so viel wie beim Bundesbauministerium?
Also wenn man ehrlich ist, vorab muss man sagen, der Verkehrssektor ist der problematischste Sektor. Der hat zwar in den letzten ein, zwei zurückliegenden Jahren keine hohen Steigerungen gehabt. Das lag aber vor allem an den Einschränkungen durch Corona. Seit 1990 sind dort die Emissionen kaum gesenkt worden. Und eigentlich war geplant, dass heute oder jetzt noch vor der Sommerpause alle Ministerien gemeinsam ein umfassendes Programm vorlegen, mit dem Deutschland eben bis 2030 dieses Ziel formuliert, wie es den CO2-Ausstoß um 65% gegenüber 1990 absenken will. Dazu ist es eben heute nicht gekommen. Es gab getrennte Darstellungen, weil es Streit gibt zwischen Bundeswirtschafts- und Klimaminister Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing. Und ein wesentlicher Unterschied liegt wohl an der Idee, wie was gefördert und was gefordert wird, also gesetzliche Vorgaben. Und Bundesverkehrsminister Wissing will viel fördern und wenig fordern, also zum Beispiel den Ausbau der E-Ladestruktur und den öffentlichen Personennahverkehr, den Radverkehr fördern. Sicherlich alles wird glaube ich, wahrscheinlich jeder begrüßen. Er will nicht auf ein Tempolimit geben, aber genau da kommt nämlich auch das Problem. Diese Einzelprogramme, die kranken noch daran, dass noch keiner so richtig weiß, wie sie verlässlich finanziert werden. Auch da muss sich die Regierung noch einigen. Das Ganze, so dieses umfassende Programm, das soll jetzt im September dann verabschiedet werden.
Danke fürs Erklären an dieser Stelle und bis bald im Podcast.
Tschüss, Sonja.
Das ist Kavinthia, die hat schon im Mai mit tausenden anderen gegen den Präsidenten von Sri Lanka protestiert. Und damals hat sie das gesagt.
Eine der wichtigsten Forderungen ist ja, dass der Präsident sein Amt niederlegen soll. Und bis das nicht geschieht, haben wir unseren Kampf noch nicht gewonnen. Deswegen stehen wir noch hier und fordern seinen Rücktritt.
Ja, und seitdem ist wahnsinnig viel passiert in der Hauptstadt Colombo. Nicht nur da, aber Das ist eben so der zentrale Punkt. Es hat heftige, gewaltvolle Proteste gegeben. Schon seit Wochen ist das so. Auch immer wieder mit Toten und mit vielen Verletzten in der Bevölkerung. Am vorigen Wochenende ist die Situation dann eskaliert. Der Palast vom Präsidenten von Rajapaksa ist gestürmt worden. Und weil Sri Lanka aus unserer Sicht natürlich sehr weit weg ist, gebe ich kurz nochmal einen Hintergrund, was da eigentlich so passiert ist in den letzten Wochen, beziehungsweise Monaten oder Jahren. Das Land ist wirklich mehr oder weniger bankrott. 50 Milliarden Dollar Schulden. Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal und die Menschen sind einfach verzweifelt und eben sehr, sehr unzufrieden mit der Regierung. Der Präsident sollte zurücktreten, das haben wir gerade gehört, also das sollten die Proteste eigentlich bewirken. Aber es ging eben auch um den Familienclan, mit dem Rajapaksa viele, viele wichtige Positionen besetzt hat. Auch der sollte sich verantworten. Naja, und was ist jetzt aktuell passiert? Dieser Präsident hat sich von dannen gemacht, wie man sagt. Er ist einfach geflohen. Ich habe drüber gesprochen mit Peter Hornung. Das ist unser Korrespondent für die Region. Peter, der Präsident Gotabaya Rajapaksa ist ja geflohen jetzt, wie wir erfahren haben, auf die Malediven. Was bedeutet das denn jetzt für ihn und was bedeutet das für die Regierung in Sri Lanka?
Na, er macht sich ganz offenbar aus dem Staub. Er hat Angst vor einer Strafverfolgung. Da gab es schon Ansätze in den letzten Tagen. Er ist ja verjagt worden am Wochenende aus seinem Palast. Sie kennen ja alle die Bilder. Das Präsidentenpalast, wo die Demonstranten dann im Poolbaden oder im Fitnessstudio betätigen. Er hat ganz offenbar Angst vor seiner Bevölkerung und er versucht, sich jetzt in Sicherheit zu bringen. Er ist zunächst eben auf die Malediven mit seiner Frau. Es gibt aber jetzt auch Quellen auf den Malediven, die sagen, er möchte angeblich nach Singapur und dort Asyl beantragen. Das heißt, er wird gar nicht mehr zurück in sein Land gehen. Und er hat den bisherigen Premier Ranil Wickremasinghe mit der Geschäftsführung als Präsident beauftragt. Das heißt, es gibt jetzt einen Übergangspräsidenten von seinen Gnaden und der soll das Ganze jetzt unter Kontrolle bringen. Wenn man aber sieht, was heute geschieht in Colombo, in der Hauptstadt, dann sieht man, dass das ganz gnadenlos schiefgegangen ist. Es gibt wieder Zehntausende auf den Straßen, es gibt heftige Proteste und die Wut richtet sich jetzt gegen diesen Übergangspräsidenten, den bisherigen Premier.
Warum ist die Wut jetzt direkt da gegenüber dem?
Weil der tatsächlich nur von Gnaden des vorigen Präsidenten im Amt ist. Das ist ein Vertreter des alten Regimes, das ist ein Vertreter der bisherigen politischen Klasse und gegen die richtet sich dieser Protest. Bisher hieß es ja immer Gota go home, also Gotabaya Rajapaksa, der Präsident, der ist jetzt geflohen. Man wollte aber nicht, dass er flieht, sondern man wollte, dass er den Präsidentenpalast verlässt und sich dann seiner Verantwortung stellt und nicht sich aus dem Staub macht. Und jetzt gibt es einen, gegen den sich eben auch diese Wut richtet und man sieht eben, die Wut richtet sich eigentlich gegen alle, die für die Wirtschaftslage des Landes verantwortlich sind.
Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, Peter, weil ich glaube, das ist wichtig, um überhaupt zu verstehen, warum diese Wut so groß ist. Also der Vorwurf ist ja, dass der Präsident da ein Missmanagement wirklich hingelegt hat, eben und zwar der Wirtschaft. Was steckt denn da genau dahinter? Was ist das eigentliche Problem?
Das sieht man eigentlich, wenn man in Colombo ist und sich da ein bisschen umschaut. Da sieht man tolle Hochhäuser, Glasfassaden. Es sieht manchmal aus wie Singapur. Das heißt, man denkt, man ist in einem sehr wohlhabenden Land. Und Sri Lanka war auch im vergangenen Jahrzehnt auf einem guten Weg. Dann wurde dieser Mann 2019 gewählt. Und er hat es geschafft, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit das Land an die Wand zu fahren, um salopp zu sagen. Es gab Vetternwirtschaft, Korruption, Misswirtschaft, irre politische Entscheidungen. Vergangenes Jahr wurde von einem Tag auf den anderen Kunstdünger verboten. Das klang erstmal ganz gut, alles bio. Das bedeutete aber bei Reis, bei Tee, zwei sehr wichtigen Gütern für das Land, große Missernten. Die Leute waren nicht darauf vorbereitet, die Bauern. Das war eine falsche Entscheidung. Es gab Steuergeschenke an die Bevölkerung, die sich das Land gar nicht leisten konnte. Man hat sich verschuldet mit über 50 Milliarden Dollar bei den Chinesen zum Beispiel, bei den Japanern. Und das hat das Land in diese Wirtschaftskrise am Ende geführt.
Und die ist eben wirklich massiv. Du hast ja gerade schon gesagt, also immens hohe Schulden. Es gibt kaum Treibstoff, es gibt kaum Medikamente, Lebensmittel werden immer teurer. Kann oder könnte das denn überhaupt eine neue Regierung, die ja offenbar auch gewünscht wird vom Großteil der Bevölkerung, kann die das überhaupt wieder, ich sag jetzt mal, in Ordnung bringen?
Aus eigener Kraft ganz sicher nicht. Aber es wäre eine Regierung, die zunächst mal das Vertrauen des Volkes genießen müsste. Das wäre eine sehr gute Voraussetzung, dass diese ganzen Proteste enden. Und dann wäre es eine Regierung, die das Vertrauen des Auslands, das Vertrauen zum Beispiel des Internationalen Währungsfonds gewinnen müsste und auch der Gläubiger wie China und Japan. Und dann müsste man verhandeln. Es wird jetzt schon verhandelt, aber im Augenblick noch ohne viel Ergebnis. Und dann braucht das Land ein Rettungspaket, sprich viel Geld, um danach wieder auf die Beine zu kommen.
Es ist ja der Notstand aufgerufen worden. Mich würde mal interessieren, um noch auch mal ein bisschen mehr jetzt über die konkrete Situation für die Menschen dann eben zu erfahren in Sri Lanka. Was heißt denn das für die? Was geht oder was geht eben auch nicht?
Naja, der Notstand heißt erstmal, dass die Sicherheitsbehörden erweiterte Befugnisse haben. Und die nutzen sie natürlich im Augenblick auch, um gegen die Demonstranten vorzugehen. Während wir hier sprechen, wird Tränengas eingesetzt gegen Demonstranten im Zentrum Colombos. Es werden Barrikaden aufgestellt und auch wieder umgerissen von Demonstranten. Es fliegen Hubschrauber über dem Stadtzentrum. Die Sicherheitskräfte drohen den Demonstranten. Das ist Notstand, das ist Ausnahmezustand. Es gibt eigentlich eine Ausgangssperre über der Westprovinz und auch über Colombo, der Hauptstadt selbst. Aber diese kann im Augenblick gar nicht durchgesetzt werden. Das heißt, es ist eine chaotische, unübersichtliche Lage. Es sind ganz, ganz viele wütende Demonstranten auf der Straße. Und die Lage ist insofern brandgefährlich und explosiv.
Was würdest du denn sagen aus deiner Beobachtersituation? Ist das jetzt eine Situation in Sri Lanka, die sich da noch über mehrere Wochen hinziehen wird? Eben auch dieses Ungewisse, dieses Unsichere, keine Regierung, niemand, der das Land richtig anführen kann oder eben sich nicht den Vorwurf gefallen lassen muss, auf irgendeine Art und Weise korrupt zu sein?
Hoffentlich nicht. Also ich kann nur sagen, hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass diese Proteste so weitergehen. Es gibt jetzt einige, sagen wir mal, Punkte, die jetzt noch kommen sollten. Heute soll die Rücktrittserklärung, die offizielle Rücktrittserklärung des bisherigen Präsidenten Rajapaksa eingehen. Das ist eines. In einer Woche soll ein neuer Präsident gewählt werden. Wer das sein könnte, das wissen wir nicht. Es gibt ein Parteienbündnis, es gibt eine Opposition, die bereitsteht, ein Oppositionsführer, der mehrere Parteien hinter sich vereint. Das wäre ein Ansatz, um aus dieser Krise rauszukommen. Aber auch der muss erstmal die Lage beruhigen. Auch der muss erstmal das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen.
Was wünscht sich die Bevölkerung denn am allermeisten? Wie würdest du es einschätzen?
Stabilität. Mhm. Die wünschen sich Stabilität und eine Rückkehr stabiler Verhältnisse, eine Aufwärtskurve bei der Wirtschaft, weil es betrifft einfach so viele Menschen. Es greift in die Leben so vieler Menschen ein. Weite Teile der Bevölkerung sind verarmt. Die müssen am Essen sparen. Die kriegen ihre Medikamente nicht mehr, wenn sie chronisch krank sind. Die können nicht mehr zur Arbeit fahren, weil es keinen Treibstoff gibt. Das ist etwas, was die Menschen wütend gemacht hat bis gegen die bisherige herrschende Klasse. Und sie hoffen, dass es Menschen gibt, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die sie aus diesem Elend wieder rausführen.
Peter, du hast mir eben, wir zeichnen dieses Gespräch jetzt um kurz vor 14 Uhr auf, wegen Zeitverschiebung und so weiter und so fort, aber du hast mir eben schon gesagt, das ist im Prinzip gerade die Lage so ein Moving Target. Heißt, könnte eben auch sein, wenn wir diesen Podcast senden, dass sich schon wieder einiges verändert hat.
Das ist richtig. Es könnte sein, dass sich das Ganze beruhigt hat. Es könnte aber auch sein, dass es eskaliert. Es ist wirklich so, die setzen Tränengas ein. Es ist so, die Menge ist noch wütend. Sie haben jetzt den Sitz des Premierministers besetzt, nachdem ja vor ein paar Tagen schon der Palast des Präsidenten besetzt wurde. Es ist noch komplett unübersichtlich und deshalb wissen wir im Moment auch nicht, in welche Richtung es geht.
Peter, dann danke ich dir erstmal bis hierher für diese aktuellen Schilderungen.
Gerne.
Na dann, schön, dass wir uns mal wieder gehört haben. Danke fürs dabei gewesen sein. Wie immer, dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden mit Kritik, konstruktiver natürlich auch gerne, oder anderen Vorschlägen, auch was Themen angeht, die wir hier mal im Podcast behandeln sollten. Ich bin und bleibe Sonja Meschkat. Auch morgen, da hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.